Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wer gute Bildung will, der braucht gute und vor allem auch genügend Lehrerinnen und Lehrer. Doch in allen Bundesländern gibt es zu wenig Nachwuchs. Die Lehrkräftebildung, sie ist ein Thema heute bei der Tagung der Kultusministerkonferenz. Und vorab haben die KMK-Mitglieder eine Studie erhalten mit Ideen, wie sie aus der föderalen Sackgasse kommen könnten. Mehr dazu gleich. Außerdem schreiben wir die Geschichte einer Serie fort, der Miniserie Ehrenpflegers. Der Verband der Pflegeberufe ist empört. Auch dazu mehr in dieser Sendung. Ich bin Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Heute hat die Tagung der Kultusministerkonferenz begonnen und die Präsidentin der KMK hat vorab deutliche Worte gefunden für die aktuell steigenden Corona-Infektionen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass außerhalb von Schule, in der Gesellschaft, bei den Feiern, bei den privaten Feiern verantwortungsvoller umgegangen wird, denn wir sehen ja, dass das Infektionsgeschehen von dort aus getrieben wird.
Corona wird bei der heutigen KMK-Tagung und auch morgen dort eine Rolle spielen, aber nur eine unter vielen.
Wir haben viel zu tun gehabt mit Corona und wir haben immer noch viel zu tun mit Corona, aber wir haben auch die anderen Themen weiter bearbeitet. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute beraten über zwei ganz große Vorhaben, die, glaube ich, man schon als historisch bezeichnen kann. Das ist einmal eine Art Vereinbarung der Länder darüber, wie wir zu mehr Einheitlichkeit, mehr Transparenz und auch mehr Vergleichbarkeit kommen. Das heißt, mit Blick auf die Abschlussprüfung, auf die Abiture, darauf, dass Eltern von einem Bundesland ins andere ziehen wollen und dass sie dann auch wissen wollen, wie es mit der Schule weitergeht. Wir wollen da sehr viele Regelungen treffen, von der Grundschule bis eben in die berufsbildenden Schulen hinein. Und ich glaube, dass wir so viel Einheitlichkeit oder so viel Vergleichbarkeit dann herstellen können, wie wir das bisher noch nicht hatten. Und das ist wirklich ein großer Schritt. Und wir werden die Idee des Bildungsrates, wenn wir das heute so beraten, auch umsetzen können. Das, glaube ich, ist genauso wichtig.
Da schimmert doch Hoffnung durch bei diesen Worten der KMK-Präsidentin. Die Länder sind sich ja untereinander in Bildungsfragen nicht immer grün. Und beim Abitur, da soll es nun ebenfalls Bewegung geben hin zu einheitlichen Abiturprüfungen in Deutschland.
Unser Ziel geht in die Richtung, dass wir den Abituraufgabenpool dann auch auf 100% ausrichten wollen. In den Fächern Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen, Biologie und Naturwissenschaften. Und das ist wirklich ein großer Schritt. Da haben auch wir Länder insgesamt, ich sag mal, auch unsere eigenen Interessen zurückgestellt für das große gemeinsame Ganze.
Soweit Stefanie Hubig, die zur Stunde noch mit den Kultusministern der anderen Bundesländer berät. Zur Stunde ist nur so viel bekannt. Die Kultusminister haben die Schulen aufgerufen, sich im Unterricht stärker mit Europa zu befassen. Sie haben ein 13-seitiges Papier verabschiedet mit Tipps für Unterricht und außerschulische Aktivitäten. Bei der Kultusministerkonferenz geht es neben den schon angesprochenen und zahlreichen weiteren Themen auf der Agenda immer wieder um die Frage, wie zukünftig mit Bildungsthemen umgegangen werden soll, die alle Bundesländer betreffen, wie etwa der Mangel an Lehrkräften. Da sieht es in allen Bundesländern bescheiden aus. Gemeinsames Handeln ist aber bislang kaum zu erkennen. Täglich grüßt dabei das Murmeltier, denn im föderalen Deutschland haben die Länder die Bildungshoheit. Wäre da nicht doch ein Bildungsstaatsvertrag sinnvoll, um für mehr Einheitlichkeit zu sorgen? Um diese Frage wird es gehen. Marc Rackles war bis 2019 als Staatssekretär für Bildung in Berlin in der KMK und er hat seinen derzeitigen Kollegen in Vorbereitung auf die Tagung heute und morgen eine Studie zukommen lassen. Lehrkräftebildung 2021, Wege aus der föderalen Sackgasse. Was er vorschlägt, das bespreche ich mit ihm am Telefon. Herr Rackles, die Zusammenarbeit der Länder in Bildungsfragen ist in vielen Punkten verbesserungswürdig. Warum haben Sie sich ausgerechnet den Aspekt Lehrkräftebildung herausgepickt, um mehr Kooperation anzumahnen?
Wenn man keine Lehrerinnen und Lehrer hat, dann kann man eigentlich auch keinen guten Unterricht machen. Also der Lehrer, die Lehrerin, das ist der Stoff, aus dem eine gute Schule entsteht. Und wenn man davon nicht genug hat, dann hat man ein Problem. Und alles andere leitet sich davon ab. Also wir brauchen ausreichend und gute Lehrer.
Und die gibt es in keinem der Bundesländer ausreichend?
Wir haben schon viele Lehrer, sind ja Hunderttausende, also einer der größten Märkte des öffentlichen Dienstes. Aber es ist tatsächlich so, dass wir seit 20 Jahren immer wieder Defizite haben, also durchgehend Defizite haben. Mal das eine Land mehr, mal das andere Land weniger. Aber alle Länder haben in der einen oder anderen Form ein Defizit in diesem Bereich.
Paradoxerweise ist es ja so, das sagen die Zahlen, dass immer mehr junge Menschen ein Lehramtsstudium beginnen, mehr als noch vor 10 Jahren, auf der anderen Seite aber deutlich weniger abschließen. Wie ist das zu erklären?
Ja, das ist ein Hinweis darauf, dass die Länder zwar zum Teil was machen, also Länder wie Berlin zum Beispiel haben 75% mehr ausgebildet, also Studienplätze geschaffen im Bereich der sogenannten ersten Lehramtsphase, also das ist die universitäre Phase. Aber das Ergebnis ist nicht zwingend linear damit gestiegen. Also man hat, von mir aus jetzt mal Beispiel, 10% mehr Plätze geschaffen, hat trotzdem aber 5% weniger Absolventen, Absolventinnen in diesem Bereich. Das ist ein Hinweis darauf, dass an den Universitäten was nicht stimmt. Also wir haben zu viele Abbrecher, zu viele Wechsler, zu viele Menschen, die sich im Studium selbst überlegen, dass sie was anderes machen wollen. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Charme und der Reiz der Ausgestaltung des Studiums noch optimierungsfähig ist.
Ja, und möglicherweise auch daran, dass es ein in Deutschland kaum überschaubares Dickicht an Prüfungen, Hochschulen, Studiengängen gibt. Ich habe mal gesehen, es sind, glaube ich, 4.745 verschiedene Studiengänge, die zum Lehramt führen. Das ist natürlich für junge Leute relativ schwierig, da den Überblick zu behalten, was nützt mir und meiner eigenen Karriere.
Das ist richtig. Wir haben tatsächlich 49 verschiedene Abschlussformen im Lehramt an 120 verschiedenen Hochschulen und fast 5000, das ändert sich ja ständig, aber es sind fast 5000 verschiedene Studiengänge, was einfach eine absurde Vielfalt ist. Föderalismus hat was Starkes, auch was Gutes, aber in diesem Fall hat sich dann noch ausgeprägt mit der Hochschulautonomie auch, dass jeder so ein bisschen sein Ding macht, denn keiner genau weiß, was am Ende der Kette dann noch steht.
Auf jeden Fall nicht ausreichend Lehrer. Sie haben in Ihrer Studie nicht nur auf die Problemlage selbst hingewiesen, sondern auch 17 konkrete Handlungsempfehlungen an die Verantwortlichen in den Ländern gerichtet. Sie selber sagen, diese 17 Empfehlungen lassen sich zu 4 Forderungen verdichten. Welche sind das?
Das Allerwichtigste ist, dass die Länder selber, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, mal erklären, dass sie ihren Eigenbedarf ausbilden. Also wenn man einfach mal sagt, der absolute minimale Eigenbedarf sind ungefähr 3% des gesamten Lehrkörpers, der geht jedes Jahr in den Ruhestand. Also jedes Land müsste, um den Bestand zu halten, ungefähr 3% ausbilden. Das machen 7 Länder zum Beispiel nicht. 7 von 16 bilden nicht ihren minimalen Bestand aus. Das wäre was, wo man einfach sagen muss, das muss verbindlich geregelt sein, dass jeder seine Hausaufgaben in diesem Bereich macht. Das Zweite ist, dass die Länder, um das zu erreichen, auch länderübergreifend kooperieren müssen. Also ein Land wie Brandenburg bildet zum Beispiel gar keine Berufsschullehrerinnen aus. Berlin macht das. Man müsste einfach sagen, Berlin bildet als Universitätsstadt oder Heidelberg oder München, man könnte jedes beliebige Beispiel nehmen, wo viele Universitäten sind, die bilden aus, aber koordinieren sich natürlich mit den Bedarfen der anderen Länder. Das findet im Moment nicht statt. Und das Dritte wäre, es müsste dazu sowas wie einen Finanzausgleich geben, wenn ein Land ausbildet und die Absolventen woanders in den Staatsdienst übernommen werden, dann macht es natürlich Sinn, dass das Land einen Ausgleich bekommt in irgendeiner Form. Und das Vierte wäre, dass es, um das verbindlich zu machen, es gibt Bekenntnisse seit Jahrzehnten, aber um es verbindlich zu machen, bräuchte man sowas wie einen Staatsvertrag.
Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen für einen Bildungsstaatsvertrag ein?
Also ich hoffe, es kommt ein Staatsvertrag raus. Die Frau Eisenmann, eine wichtige Ministerin der sogenannten B-Länder, der CDU, hat letztes Jahr im November erklärt, wir machen zwar keinen Bildungsrat, haben ja Herrn Söder und Baden-Württemberg haben beide gesagt, wir lassen uns nicht reinreden durch den Bund. Aber wir machen einen Staatsvertrag, der ist verbindlich, setzt verbindliche Standards auch gerade in der Lehrerbildung, das hat Frau Eisenmann selbst festgehalten. Und der Entwurf, der heute in der Beratung ist, der heißt Staatsvertrag/Ländervereinbarung. Also es gibt noch die Möglichkeit, die Länder sehen es glaube ich selber, dass es eigentlich die Notwendigkeit eines Staatsvertrages gibt. Ob sie den Mut haben, das tatsächlich so verbindlich zu regeln, ich weiß es nicht. Ich hoffe es noch, in wenigen Stunden werden wir es wissen.
Wie spekulieren Sie da? Sie kennen die KMK-Mitglieder.
Die KMK ist wie so ein Flüsschen, was die Steine glatt schleift im Laufe der Sitzung. Also je länger ein Prozess dauert, desto glatter und kompromisshafter ist das Ganze. Nachdem es jetzt fast 3 Jahre geht, glaube ich, dass man wahrscheinlich den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen würde. Das wäre eine Ländervereinbarung, aber es wäre ausgesprochen schade. Denn ich glaube, eine Vereinbarung ist eine relativ unverbindliche Form der Festlegung. Und in diesem zentralen Bereich der Lehrkräftebildung braucht man sowas wie eine Verbindlichkeit. Und das geht nur durch Staatsvertrag.
Wir merken es ja gerade in Corona-Zeiten, dass jedem Bürger, jeder Bürgerin die Stärken, aber vor allem auch die Schwächen des Föderalismus in Deutschland sehr deutlich sind. Gerade bei der Bildung war bislang immer schon die Akzeptanz des föderalen Systems nicht besonders groß. Steigt da nicht der Druck auf die Kultusminister, sich dann doch auf einen Staatsvertrag zu einigen?
Ich glaube, der Druck ist da. Aber ob der ausreichend hoch ist, um zu sagen, wir setzen uns alle jetzt zusammen und haben ein gleiches Problembewusstsein und regeln das in eine Richtung, das weiß ich nicht. Das Grundproblem ist ja, dass man nicht einfach sagen kann, der Bund macht alles besser. Ich glaube schon, dass die föderale Tradition, die Deutschland hat, auch gerade im Bildungsbereich, nicht völlig daneben ist. Aber umgekehrt heißt diese föderale Tradition auch, dass es eine gewisse Verantwortung der Länder gibt. Das heißt ja nicht Landeszuständigkeit, sondern Länderzuständigkeit. Also die Länder in ihrer Gesamtheit haben eine Verantwortung. Und das müsste man tatsächlich jetzt eigentlich einlösen. Die Öffentlichkeit ist ja sehr schnell mit dem Satz dabei, das macht der Bund alles besser. Da bin ich nicht sicher, weil es auch Beispiele gibt, dass wenn es einen zentralen Akteur gibt, der auch was falsch machen kann, dann machen alle was falsch. Bei 16 Ländern machen vielleicht 7 was falsch, dann machen immer noch die anderen 9 was richtig. Aber insgesamt mehr Einheitlichkeit und mehr Standards, das ist tatsächlich in der heutigen Zeit zwingend, meines Erachtens. Das könnten aber auch 16 Länder gemeinsam machen, dazu brauchen sie nicht zwingend einen Bund.
Hat sich denn bei Ihnen vorab vor der KMK-Tagung jemand von den Verantwortlichen gemeldet aus einem der Bundesländer oder möglicherweise sogar mehrere?
Das haben sich zwei Ministerinnen gemeldet. Die eine wollte die Studie haben, bevor sie draußen war. Die andere wollte mit mir Mittagessen gehen nach der KMK. Ich habe auch gestern noch mal offiziell angefragt bei dem KMK, beim Generalsekretär. Da spielen jetzt im Moment alle toter Käfer, weil man wahrscheinlich von dieser öffentlichen Debatte im eigenen Sinn jetzt nicht besonders viel erwartet.
Wir werden mehr wissen ab 15.30 Uhr heute. Da ist die Pressekonferenz mit den wichtigsten Ergebnissen des ersten Tages. Herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen auch.
Marc Rackles war das bis 2019 Staatssekretär für Bildung in Berlin und Autor der Studie Lehrkräftebildung 2021 Wege aus der föderalen Sackgasse. Und wie ich soeben erfahre, aus gut unterrichteten Kreisen, wie man so schön sagt, wird es keinen Staatsvertrag geben, sondern nur eine Ländervereinbarung. Mehr, wie gesagt, ab 3:30 bei der Pressekonferenz. Die Situation der Schülerinnen und Schüler in Deutschland ist in Corona-Zeiten nicht leicht, aber bei einem Blick über die Grenzen relativiert sich so manche Klage.
Campus und Karriere. International.
In Südafrika waren die Schulen infolge der Corona-Krise monatelang geschlossen. Für viele Schülerinnen und Schüler fiel damit der Unterricht ganz aus. Dass es dennoch Bildungsangebote gab, hat auch mit dem sozialen Engagement Einzelner zu tun. Ein Beispiel ist Lindy W. Matlali. Sie ist Gründerin der Non-Profit-Organisation African Teen Geeks, die Jugendliche zu kleinen Programmierern schulen will. Und sie hat während der Schulschließungen so schnell es ging für digitalen Unterricht gesorgt, für alle Klassenstufen. Für ihr Engagement ist sie mit dem diesjährigen Social Innovators Preis ausgezeichnet worden. Leonie March hat die Südafrikanerin gesprochen und in ein Unterrichtsangebot reingezoomt.
IsiZulu Unterricht der 12. Klasse. Die Lehrerin arbeitet gemeinsam mit ihren Schülern einen Text durch. Die Teenager machen eifrig mit, aus der Distanz. Denn dieser Sprachunterricht findet virtuell über Zoom statt. Mehrere hunderttausend Schüler und Schülerinnen aus ganz Südafrika konnten so während des Lockdowns weiter lernen. Dank der Non-Profit-Organisation Africa Teen Geeks, die in Windeseile Lehrkräfte engagiert und virtuelle Klassenzimmer für alle Stufen und Fächer eingerichtet hatte. Ein Angebot, das weit über das des Staates hinausgehe, erzählt Gründerin Lindiwe Matlali. Die einzige andere Plattform ist der südafrikanische Rundfunk, aber da gibt es vielleicht eine Stunde Unterricht am Tag. Die Kinder verpassen also sehr viel Lernstoff. Und auch wir können leider nicht alle erreichen, das bricht mir wirklich das Herz. Denn die meisten Eltern haben keinen Laptop und kein Geld für Daten. Ich hoffe sehr, dass diese Pandemie klar gemacht hat, dass der Zugang zu einem Computer und Internet ein Menschenrecht sein sollte. In Südafrika ist die Kluft zwischen Arm und Reich so groß wie in kaum einem anderen Land der Welt. Das zeigt sich auch in der Bildung. Sie ist keine Frage der Intelligenz, sondern des Geldes, der Herkunft und des Wohnortes. Genau das will Lindiwe Matlali, die selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammt, ändern. In vielen Schulen fehlt es schon an richtigen Toiletten oder Strom, von Computern und Internet ganz zu schweigen. Zunächst müssen wir also die Grundlagen herstellen. Es reicht nicht, auf den Staat zu schimpfen, wir müssen ihn unterstützen. Wir haben einen Lehrplan für Computerwissenschaften erarbeitet und helfen dabei, die Schulen entsprechend auszustatten. Zunächst müssen die Lehrkräfte geschult werden, damit sie Schüler und Schülerinnen überhaupt unterrichten können. Dazu kommen Workshops, für die Africa Teen Geeks auch Fahrtkosten und Verpflegung übernimmt, damit wirklich niemand auf der Strecke bleibt. Die Jugendlichen werden in IT-Technologien und Programmierung geschult, in Kenntnissen, die für die vierte industrielle Revolution zentral seien, betont Matlali. Die Technologiebranche ist eine der wenigen, in der man nicht unbedingt viel Geld braucht, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, beispielsweise für die Entwicklung einer App. Diese Chancen wollen wir den Kids eröffnen. Anfangs nennen sie noch Berufswünsche wie Tankwart oder Lkw-Fahrer, aber das ändert sich schnell. Wir bringen ihnen nicht nur Programmierung bei, wir machen auch Ausflüge zu führenden Unternehmen. Das inspiriert sie, eigene Start-ups zu gründen. Zu sehen, wie sich die Perspektive der Kinder weite, sei ihre größte Motivation, sagt Lindiwe Matlali. Über 50.000 Jugendliche haben seit der Gründung an ihren Programmen teilgenommen. Die ersten würden bereits studieren und seien wiederum ein Vorbild für die anderen, so die Sozialunternehmerin. Dazu kommen weitere Projekte, die in eine ähnliche Richtung abzielen. Zwar ist der Bedarf noch riesig, aber der Anfang ist gemacht. Die Projekte werden weiter ausgebaut und geben Hoffnung auf mehr Bildungsgerechtigkeit in Südafrika.
Am Montag haben wir hier bei Campus und Karriere über die Miniserie Ehrenpflegers berichtet. Eine YouTube-Kampagne, mit der das Bundesfamilienministerium versuchen will, junge Menschen für den Pflegeberuf zu interessieren. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe hat sich jetzt zur Serie geäußert. Er ist not amused, denn die Darstellung verletze Selbstverständnis, Ethos und Pflegefachlichkeit der Berufsgruppe. Da wollen wir noch einmal nachhaken bei Alexander Daniel von der Bundesarbeitsgemeinschaft Pflegebildung. Herr Daniel, was stört Sie im Einzelnen an der Serie Ehrenpflegers?
Ich glaube, einer der Hauptkritikpunkte ist, dass in dieser Serie in keinster Weise die tatsächlichen Anforderungen an die Pflegeberufe realistisch dargestellt werden. Wenn man sich beispielsweise in der ersten Folge die klischeehafte Darstellung der Kinderkrankenpfleger à la Harry Potter, der Krankenpflege, die als sexy dargestellt wird, oder den Altenpfleger, der als Schulverweigerer mit Migrationshintergrund dargestellt wird, anschaut, ist das sicherlich nicht das Bild, was wir von realistischer Pflege in der Darstellung eines Bundesministeriums erwarten würden.
Also insgesamt würden Sie sagen, gut gemeint, aber schlecht gemacht, die Serie. Wie würden Sie Jugendliche in ihrer Lebenswelt abholen, wenn nicht so, wie das die Macher von Fakio Goethe jetzt mit ihrem Werk Ehrenpflegers versuchen?
Also grundsätzlich muss man sicherlich herausheben, dass das Klatschen, was die Bevölkerung in der Corona-Krise ja an Wertschätzung gegengebracht hat, sehr, sehr positiv ist. Und auch das Ministerium versucht ja mit einer 700.000 Euro teuren Kampagne hier etwas Schwung in die Sache reinzubringen. Das, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass zum einen Pflegeverbände mit in die Kampagnenideen mit hinein hätten denken dürfen. Ich hätte mir gewünscht, dass man Pflegende selber oder zum Beispiel Pflegeschüler auch mal fragt, wie wollen Sie angesprochen werden, was haben Sie an Ideen? Wenn ich an die Pflegeschulen denke, hätte man da ein wunderbares Projekt draus machen können, was zu sicherlich fachlich und realistischeren Bildern geführt hätte, als das, wie wir jetzt dieses Pflegerias sehen.
Was würden Sie jungen Menschen sagen, raten, die überlegen, eine Ausbildung als Pflegefachperson zu machen?
Was ich mir wünsche von einem Menschen, der sich für einen Pflegeberuf interessiert, ist, dass er sich beispielsweise mal an ein Haus wendet, an ein Krankenhaus, eine Kinderklinik, an ein Altenheim, einen ambulanten Pflegedienst und dort einfach mal 14 Tage Praktikum macht, um mal reinzuschnuppern und ein realistisches Bild von dem zu bekommen, womit man vielleicht in der Ausbildung sich 3 Jahre lang beschäftigen möchte oder vielleicht ein Leben lang in einem Beruf arbeiten möchte. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, auch zu unterhalten, denn die Darstellung, die wir in vielen YouTube-Videos oder anderen Social-Media-Kanälen finden, ist häufig nicht sehr realistisch. Von daher bin ich immer für ein Praktikum oder sowas in der Richtung, für einen Austausch mit Pflegenden, um da einen guten Eindruck zu bekommen, der realistisch ist.
Was hat Sie selbst an dem Pflegeberuf gereizt, als Sie sich dafür entschieden haben? Und was ist das, was Sie heute immer noch dabei hält?
Der Pflegeberuf ist ein ganz wunderbarer Beruf, in dem man das Wirken seines eigenen Handelns an Menschen wunderbar positiv zurückgespiegelt bekommt. Ich kann Menschen sehen, wie sie gesunden, wie sie unter Umständen in der Selbstständigkeit gefördert werden. Das ist etwas, was sehr, sehr viel zurückgibt im Vergleich zu irgendeinem anderen handwerklichen Berufen, wo am Ende ein Werkstück fertig ist. Es ist ein wunderbarer Beruf, in dem man Karriere machen kann wie in kaum einem anderen, der so zukunftssicher ist wie kaum ein anderer Beruf. Und von daher bin ich bis heute gerne dabei.
Wenn Sie gerade schon von Karriere sprechen, welche Karrierewege eröffnen sich denn in diesem Berufsfeld?
Das Wunderbare ist, mit einer Pflegeausbildung, gerade mit der generalistischen Pflegefachfrau, Pflegefachmann, haben Sie breite Einsatzmöglichkeiten, wo Sie mit der Ausbildung in den unterschiedlichsten Bereichen der Pflege arbeiten können. Im Krankenhaus, in der Kinderklinik, im Bereich ambulante Pflege, aber auch im Bereich Krankenkasse. Ich kann aber auch Weiterbildung machen in die unterschiedlichsten Bereiche, zum Beispiel Richtung Stationsleitung oder Fachweiterbildung intensiv. Und wenn ich möchte, kann ich auch studieren. Auch das ist für Menschen ohne Abitur möglich. In den meisten Bundesländern mit 3 Jahren Berufserfahrung in Richtung Pflegepädagogik, Pflegemanagement, klinische Pflege, sodass wir ganz, ganz viele Möglichkeiten haben, auch in die Schule zu gehen, ins Management danach zu gehen, in die Forschung zu gehen. Da ist man sehr, sehr breit aufgestellt.
Also gute Karten für alle, die sich für Pflegeberufe entscheiden. Das war Alexander Daniel von Bundesarbeitsgemeinschaft Pflegebildung. Im Streit um rechtswidrige Rückmeldegebühren, die von 2001 bis 2008 von Brandenburger Hochschulen erhoben wurden, bereiten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und die Brandenburgische Studentenvertretung Massenklagen ehemaliger Studenten vor. Weil das Land weiterhin die Rückzahlung verweigere, drohe zum Ende des Jahres die Verjährung der Ansprüche. Daher müssten die Betroffenen vorher selbst klagen, um diese Verjährung ihres Anspruches zu verhindern. Mit einer Umfrage soll nun ermittelt werden, ob es mindestens 200 Interessierte an einer Massenklage gebe, die über einen Prozesskostenfinanzierer abgewickelt werden sollen. Und das war Campus und Karriere heute mit Thekla Jahn. Ich blicke noch auf das Programm der nachfolgenden Sendung Corso Kunst und Pop. Dort geht es unter anderem um eine neue Serie. Sie heißt Social Distance.